Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Bundespressekonferenz am Montag, der Regierungspressekonferenz. Und dazu begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Steffen Mayer und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Von hier aus aktiv eine Reiseankündigung, Herr Hinterseer.
Ja. Ich darf Ihnen eine Reise des Außenministers ankündigen. Außenminister Wadiful reist am Mittwoch zu Gesprächen nach Irland. Er trifft in Dublin seine irische Amtskollegin Helen McEntee. Irland und Deutschland sind enge Partner in der Europäischen Union. Im Zentrum der Gespräche wird es auch um die kommende EU-Ratspräsidentschaft Irlands gehen, um die ganze Bandbreite an Herausforderungen, vor der wir gemeinsam als Europäische Union stehen. Von der Ukraine-Unterstützung bis zum mehrjährigen Finanzrahmen, über Binnenmarkt, Bürokratieabbau bis hin zur volatilen Lage im Nahen und Mittleren Osten. Und die beiden Minister werden am Nachmittag gemeinsam dann in Dublin vor die Presse treten.
Gibt es dazu eine Frage? Das ist nicht der Fall. Dann zu anderen Themen. Herr Buchsteiner hat die erste.
Herr Mayer, kurze Nachfrage zum Thema FCAS. Sie haben aus der Regierung heraus immer den Zusammenhang zum Haushalt auch gesehen. Die Schlagzeilen des Wochenendes waren vor dem Aus. Ist das Aus jetzt sozusagen zwischen der deutschen und der französischen Seite ausgesprochen worden?
Ja, Sie wissen ja, wir haben ja immer wieder auch hier regelmäßig darüber informiert zu diesem Projekt. Ich kann jetzt sagen, dass, das wissen Sie, Bundeskanzler Merz und Präsident Macron bereits am 18.03. eine Mediation zwischen den Industrien vereinbart haben. Diese Mediation ist fortgeschritten und Deutschland und Frankreich werden dies in den nächsten Tagen nun gemeinsam beraten. Diesen Gesprächen werde ich hier aber nicht vorgreifen.
Kurze Nachfrage, ja, aber der Zusammenhang zum Haushalt ist ja nicht aufgelöst. Da war immer die Rede, wir müssen das in Deutschland wissen bis zum 15. April.
Also diesen Zusammenhang habe ich hier zumindest so als Jungtim nicht dargestellt. Wie gesagt, es hat die Bedeutung des Projekts haben wir immer wieder betont, ist von hoher strategischer Bedeutung. Deshalb auch sehr wichtig, dass wir da wirklich intensiv und vertrauensvoll mit unseren französischen Partnern darüber sprechen. Nochmal, die Mediation ist fortgeschritten und Gespräche werden in den nächsten Tagen erfolgen.
Dazu, Herr Jessen.
Ja, Mediation bedeutet ja doch noch, eine Einigung herzustellen. Sind alle Presseberichte, die berichten, dass dieser Versuch gescheitert sei, falsch? Oder haben Sie tatsächlich noch Hoffnung, dass das Projekt FCAS zustande kommt?
Ich würde ungern Presseberichte kommentieren, sondern wir konzentrieren uns darauf, was wir als politische Schwerpunkte haben. Und da ist für uns eben wichtig, dass wir das direkte Gespräch mit unseren französischen Partnern suchen. Und das wird auch zeitnah jetzt auch nach fortgeschrittener Mediation dann erfolgen.
Ja, die Presseberichte stützen sich ja offensichtlich auf Informationen aus dem Kreis der Teilnehmer. Deswegen nochmal die Nachfrage, besteht aus Sicht der Bundesregierung noch irgendeine Hoffnung, dass das Projekt FCAS in der ursprünglich geplanten Form zustande kommt? Oder wickeln Sie jetzt im Grunde nur noch ab?
Wir führen die Gespräche, so wie wir es bisher auch gemacht haben, konstruktiv. Und so wird das auch weiter jetzt bei den nun anstehenden Gesprächen auch erfolgen.
Herr Güler dazu.
Dankeschön. Ja, bei dem FCAS-Projekt wurden ja zig Zeitpläne schon gerissen. Ende des Jahres sollte ja eigentlich die Entscheidung anstehen. Dann hieß es nach einer Konferenz zwischen Macron, wo Macron Herrn Merz hier in Berlin besucht hat. Sie sagen jetzt wieder in den kommenden Tagen, wann soll es denn da eine definitive Entscheidung geben?
Erstmal zeigt es ja, wenn Sie auf die Zeitpläne hingewiesen haben, wie wichtig der Austausch über dieses Projekt eben auch ist, dass man sich auch Zeit dafür genommen hat. Das hat der Bundeskanzler auch immer wieder betont. Sie haben aber auch festgestellt, dass ich hier jetzt kein konkretes Datum genannt habe, sondern gesagt habe, in den nächsten Tagen werden Gespräche weitergeführt.
Neues Thema, Frau Schmidt-Rochmann.
Ich hätte zwei unterschiedliche Fragen ans...
Dann erst die erste und danach die zweite.
Genau, erstmal die erste. In Russland ist eine deutsche Staatsbürgerin wegen Anschlagsplänen festgenommen worden. Könnten Sie sagen, was dahinter steckt, beziehungsweise welche Informationen da vorliegen? Danke.
Ich kann ganz grundsätzlich sagen, dass wir Medienberichte dazu zur Kenntnis genommen haben, aber wie auch sonst aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes hier nicht näher zu Details ausführen würden.
Dann war das jetzt dazu, Herr Buchsteiner? Nein. Jemand noch dazu in Frage? Frau Kollegin?
Das heißt aber, Sie bestätigen grundsätzlich diesen Vorgang, Herr Hinterseher?
Nein, ich habe gesagt, ich habe Medienberichte dazu zur Kenntnis genommen.
Weitere Fragen dazu? Frau Schmidt-Roscher, ich setze Sie wieder auf die Liste für die nächste dann. Dann hatte ich auf Herrn Riegert. Neues Thema. Pardon? Ich habe Sie übersehen.
Aber Hinterseher, können Sie zumindest bestätigen oder hat das Auswärtige Amt mittlerweile schon Informationen, ob es sich tatsächlich um eine deutsche Staatsbürgerin handelt?
Ich bleibe dabei, was ich gerade gesagt hatte, Herr Warwick, dass wir die Medienberichte dazu kennen und ansonsten ist es weder eine Bestätigung noch ein Dementi.
Aber haben diese Medienberichte denn zumindest eine Reaktion des Auswärtigen Amtes und der Botschaft in Moskau ausgelöst, sich dementsprechend zu informieren?
Das bleibt bei der gleichen Antwort.
Dazu nochmal, Frau Kollegin?
Nee, anderes Thema.
Dann ein anderes Thema. Dann Herr Riegert, neues Thema.
Ja, neues Thema auch für das Auswärtige Amt. Die deutsche Journalistin Eva-Maria Michelmann sitzt ja in einem Regierungsgefängnis in Aleppo, in Syrien. Sagen ihre Anwälte, haben Sie vor, demnächst einen konsularischen Besuch bei der Dame zu machen? Und was können Sie tun, um Ihre Freilassung zu erwirken?
Also ich hatte, glaube ich, auch hierzu in der Vergangenheit schon ausgeführt, ich glaube, die Kollegin und der Kollege auch. Wir sind weiter intensiv mit dem Fall befasst. Sie wissen, konsularische Betreuung in Syrien erfolgt grundsätzlich über unsere Botschaft in Beirut, aber auch die Botschaft Damaskus ist eingeschaltet und alles Weitere, da verhält sich wie auch bei den anderen Fragen, nämlich so, dass wir uns aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes dann nicht im Detail einlassen. Aber wir sind intensiv mit dem Fall befasst.
Okay. Weitere Fragen dazu? Herr Jung, dazu?
Fordern Sie die Freilassung der Journalistin?
Ich hatte gesagt, wir sind intensiv mit dem Fall befasst. Da geht es auch um Sachverhaltsaufklärung. Und so wie das grundsätzlich sich verhält bei konsularischen Fällen, setzen wir uns für Deutsche im Ausland immer ein.
Wissen Sie, was hier vorgeworfen wird?
Herr Jung, ich hatte gerade gesagt, dass wir zu Einzelfällen und zu Details hier nicht Stellung beziehen. Das würde sich dann natürlich auch mit Blick auf diesen Fall so verhalten.
Dann neues Thema, Herr Fechtner.
Ja, vielen Dank, Fechtner, DTS. Frage zum Irankrieg an Herrn Mayer. Mit welchen Erwartungen blickt die Bundesregierung auf die neuen Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, falls diese überhaupt stattfinden?
Wir haben uns an verschiedenen Stellen ja auch in den letzten Tagen zu der Entwicklung geäußert, die sehr, sehr dynamisch ist. Das sehen wir auch. Wir haben uns immer wieder auch zurückhaltend geäußert, weil wir eben wirklich darauf hingewiesen haben, dass wir mit allem, was wir diplomatisch beitragen können, was wir politisch beitragen können, uns natürlich darauf setzen, dass wir hier wirklich zu einer langfristigen und nachhaltigen Friedenslösung kommen. Das ist wichtig, nicht nur für die Region, sondern sicherlich auch für die gesamte Welt. Wir sehen die wirtschaftlichen Auswirkungen in vielen Bereichen. Wir haben aber auch klare Forderungen, insbesondere auch an den Iran, was die Einstellung des Atomprogramms angeht, was auch das Ende von Bedrohungen von Partnern in der Region angeht. Insofern hat dieser Prozess eine hohe Aufmerksamkeit und wir bringen uns an verschiedenen Stellen hier auch ein.
Ja, nach der ersten Runde in Islamabad hat der Kanzler gesagt, dass die Verhandlungen nicht wirklich gut vorbereitet gewesen seien. Wie ist denn sein Gefühl dieses Mal?
Ja, ich würde jetzt ungern über die Gefühle sprechen, die der Bundeskanzler hat, sondern wir würden mich auf die politische die Ableitung konzentrieren. Nochmal, das ist ein sehr, sehr schwieriger Prozess. Das sehen wir, glaube ich, auch, der sicherlich auch noch in den nächsten Tagen sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Wir bringen uns ein, so wie wir das können, weil wir wollen, dass dieser Krieg zu einem dauerhaften Ende kommt, die Kampfhandlungen eingestellt werden und wir dann auch wirklich zu einer friedlichen Zukunft in der Region kommen.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Weitere Fragen dazu? Ach, Frau Hasenkamp, ne?
Ja, auch Großthema Iran. Der Bundeskanzler hat angekündigt, dass demnächst der Nationale Sicherheitsrat sich noch mal mit dem Krieg und seinen Folgen vor allen Dingen befassen will. Können Sie ein bisschen eingrenzen, wann demnächst ist und wer dann eventuell da auch zusätzlich teilnimmt? Und ist es richtig, dass die letzte Sitzung Anfang März war?
Grundsätzlich kann ich noch mal sagen, dass der Nationale Sicherheitsrat ja ein geheimtagendes Gremium ist. Deshalb würde ich hier auch in der Regel keine Auskunft geben über Daten, über Inhalte etc. Der Bundeskanzler hat aber darauf hingewiesen, dass es sehr zeitnah in Berlin eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats geben wird. Daran werden auch Vertreter der Länder teilnehmen, unter anderem Ministerpräsident Olaf Lies. Das kann ich sagen. Vielleicht noch mal zum Nationalen Sicherheitsrat generell. Es zeigt, glaube ich, die Stärke dieses Gremiums, dass wir sehr früh gesagt haben, wir wollen in einem Nationalen Sicherheitsrat die Sicherheitslage in Deutschland wirklich holistisch und ganzheitlich betrachten. Und zwar nicht nur aufgrund oder mit Blick auf militärische Entwicklung, sondern zum Beispiel auch auf Fragen der Energiesicherheit, aber auch viele andere Dinge, die unsere Sicherheit hier betreffen. Insofern nochmal zeigt es, glaube ich, die Stärke dieses Gremiums. Weitere Details kann ich Ihnen momentan noch nicht mitteilen.
Nachfrage?
Ja, aber nach welchen Kriterien ist er denn dann geheim und wann ist er öffentlich? Also jetzt hat der Kanzler es angekündigt, das ist ja dann nicht mehr geheim.
Er ist grundsätzlich geheim. Wir sind zum Beispiel auch bei der ersten Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats davon abgewichen. Ja, grundsätzlich heißt immer, dass man natürlich auch entscheiden kann, auch das Gremium selbst entscheiden kann, wenn Sie bestimmte Dinge öffentlich machen möchten, dann kann Sie das sicherlich, aber grundsätzlich tagt er geheim.
Herr Jung?
Herr Hintersee, haben Sie schon die völkerrechtliche Bewertung des Angriffskriegs für uns dabei?
Ich glaube, dazu wurde in den letzten Wochen hierzu intensiv diskutiert. Ich habe Ihnen keinen neuen Stand an der Stelle mitzuteilen, was die abschließende Bewertung angeht.
Wann können wir damit rechnen?
Ich habe Ihnen hier auch keine Zeitleiste anzukündigen.
Aber wir können damit rechnen, dass es eine Bewertung geben wird.
Es bleibt bei den öffentlichen Aussagen, die getroffen wurden, die kennen Sie. Und
dass Sie noch keinen haben, ja.
Naja, ich hatte ja gesagt, wir können keine abschließende völkerrechtliche Beurteilung abgeben. Das haben wir hier in der Vergangenheit gesagt. Aber wir sind weiter mit unseren Partnern natürlich in intensivem Austausch, um Informationen, die dann diese Faktenseite beleuchten, auch erhalten zu können.
Frau Hasenkamp nochmal.
Ja, Entschuldigung, ich muss noch mal zum Nationalen Sicherheitsrat. Sind denn inzwischen die Referate und die Leitungen der Referate alle besetzt?
Da habe ich keinen ganz aktuellen Stand für Sie. Der Nationale Sicherheitsrat ist auf jeden Fall arbeitsfähig und wird auch von einem entsprechenden Team unterstützt.
Und dazu jetzt, Frau Kollegin.
Herr Mayer, können Sie denn sagen, der Eindruck, den man bei dem Statement des Kanzlers gewinnen konnte, war ja, dass der Schwerpunkt die Energieversorgung sein soll bei der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. Ist dieser Eindruck richtig?
Der Bundeskanzler hat darauf hingewiesen, dass die Versorgungssicherheit für die Bundesregierung höchste Priorität hat. Wir beobachten die Situation sehr genau. Das Wirtschaftsministerium hat ja schon auch ganz zu Beginn dieses Iran-Kriegs und den Auswirkungen, die wir dort gesehen haben, eine ressortübergreifende Taskforce zur Energieversorgung eingerichtet, hat auch regelmäßig im Kabinett dazu berichtet, wie der Stand ist. Dementsprechend hat der Bundeskanzler eben auch klargemacht, dass das sicherlich auch im Nationalen Sicherheitsrat ein Thema sein wird. Nochmal, Versorgungssicherheit hat für uns höchste Priorität und deshalb gehört es auch in dieses Gremium.
Dann Herr Warwick dazu.
Ja, Herr Hinterseher, nochmal zurück zu der Frage des Kollegen Jung, wann die Bundesregierung zu einer abschließenden völkerrechtlichen Einschätzung des Angriffs gegen den Iran kommen wird. Da haben Sie auf die öffentlichen Äußerungen verwiesen. Jetzt ist die letzte bekannte, mir zumindest bekannte öffentliche Äußerung, die von Herrn Wadepfuhl, wo er verkündet hat, er würde sich erst äußern, wenn er grünes Licht von den USA dafür bekommt. Bleibt es denn dabei und wann rechnet man denn mit diesem grünen Licht?
Ich weiß nicht, ob überhaupt irgendjemand mal von dem grünen Licht gesprochen hat, aber es ist richtig, das war die letzte Einschätzung oder die letzte öffentliche Äußerung dazu.
Er hat zumindest gesagt, er wartet erst auf eine völkerrechtliche Einschätzung der USA zu ihrem eigenen Angriffskrieg, bis er sich dazu abschließend äußert. Grünes Licht war jetzt meine Zusammenfassung. Aber ich glaube, die Frage erfassen Sie ja trotzdem. Rechnen Sie mit so einer Benachrichtigung der USA, wie Sie selbst Ihren Angriff gegen den Iran einschätzen?
Ich hatte ja gerade dargelegt, dass wir in einem engen und vertrauensvollen Austausch mit den amerikanischen Partnern stehen zu allen Fragen Und ansonsten zur Bewertung an sich habe ich nichts weiteres hier beizutragen. Da bleibe ich bei den Ausführungen, die ich gerade auch schon dem Kollegen Jung gegeben hatte.
Frau Kirschner.
Ich will noch mal ganz kurz zur Energieversorgung zurück und ans Bundeswirtschaftsministerium. Da die Frage heute, es gibt ja dieses Branchentreffen zum Kerosinmangel oder zu überhaupt der Frage nach, wie steht es ums Kerosin und quasi künftige Flüge. Vielleicht können Sie uns da mal ein Bild geben, wie ist denn eigentlich die Lage? Also die eine Seite redet von Mangel, die andere Seite, also unter anderem Frau Reiche sagt, nein, wir haben hier auch eigene Raffinerien, vielleicht geben Sie uns da mal einen Stand.
Das kann ich gerne machen. Sie haben sicherlich wahrgenommen, die Ministerin hat sich heute Morgen im Deutschlandfunk auch zu dem Thema geäußert, hat betont, dass die Versorgungssicherheit derzeit weiter gewährleistet ist in Deutschland, insbesondere eben mit Blick auf Kerosin, hat, wie Sie sagen, auf die eigenen Raffineriekapazitäten, aber auch auf die Vorräte, die der Erdölbevorratungsverband dort vorhält, hingewiesen. Insofern die Versorgungssicherheit ist derzeit weiter gewährleistet. Aber dennoch ist es, wie ja der stellvertretende Regierungssprecher auch gerade ausgeführt hat, eine hochdynamische Lage. Und deswegen sind wir seit Beginn des Krieges im engen Austausch mit allen betroffenen Akteuren und haben eben für heute Nachmittag genau zu diesem Themenfeld Kerosin zu einem weiteren Austausch mit dem Verkehrsministerium und den betroffenen Branchenakteuren eingeladen. Und was da dann heute Nachmittag die Ergebnisse sind, dem kann ich natürlich nicht vorgreifen. Das müssen wir schauen.
Dazu nochmal eine Nachfrage. Wie wird denn mit der Lage umgegangen, dass, also wir sagen, hier in Deutschland ist gesichert, aber was ist zum Beispiel, wenn ich sage, die Lufthansa fliegt nach Rom, aber Rom hat keinen Kerosin mehr, dann bringt uns das ja wahrscheinlich nicht so viel, dass wir was haben, aber in Rom vielleicht eine Mangellage ist. Wie wird damit umgegangen?
In der Tat, das ist eine der Sorgen der Branche. Darauf hat die Ministerin auch in der vergangenen Woche schon hingewiesen. Insbesondere in Asien gibt es eben echte Versorgungsengpässe, weil dort die Lieferstrukturen für Öl und Kerosin andere sind und die eben von dieser Sperrung der Straße von Hormuz viel stärker betroffen sind als wir hier in Europa. Das ist dann vor allem erstmal ein wirtschaftliches Problem für die Unternehmen und da müssen wir schauen, wie wir damit umgehen. Wir sorgen als Bundesregierung natürlich erstmal für die Versorgungssicherheit in Deutschland und die ist, wie gesagt, derzeit weiter gewährleistet.
Herr Buchsteller.
Nochmal zurück zum Nationalen Sicherheitsrat mit dem Oberthema Energieversorgung. Welchen Klärungsbedarf sieht der Bundeskanzler? Gibt es zum Beispiel die Notwendigkeit, darüber zu sprechen, nach welchem Schema man verfährt, wenn tatsächlich Mangel entsteht, ob man dann eine Rationierung machen müsste, die sozusagen in systemrelevante Bereiche reingeht oder dass nochmal eine Fluggesellschaft wie in der Corona-Zeit gestützt werden müsste? Also welchen Klärungsbedarf sieht der Bundeskanzler?
Erstmal geht es darum, und ich würde jetzt hier nicht spekulieren über einzelne Maßnahmen oder Dinge, die erfolgen könnten. Das wäre, glaube ich, nicht richtig. Aber das Bundeswirtschaftsministerium hat ja gerade auch noch mal darauf hingewiesen, dass die Marktlage angespannt ist, aber die Versorgung in Deutschland gesichert ist. Und deshalb ist es wichtig, in einer angespannten Lage sich einfach frühzeitig wirklich mit allen Fakten, mit allen Dingen, die uns vorliegen, wirklich nochmal zu beschäftigen, auch zu wägen, ob es weitere Maßnahmen bedarf. Nochmal, wir tun das in großer Ruhe, in großer Vorsorge auch. Und wir tun das übrigens jetzt auch unabhängig von einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats. Ja, wir werden das sicherlich auch weiter in den Kabinettssitzungen, so wie es bisher auch der Fall war, mit regelmäßigen Berichten und einer Einschätzung der Lage dann auch fortsetzen.
Dann weiter dazu, auch zu dem Thema.
Ja, gerne nochmal zurück ans Wirtschaftsministerium zu den Kerosinständen. Sie haben gesagt, Sie sehen keine Versorgungsengpässe. Manche in der Branche sehen das anders. Liegen Ihnen denn eigene Erkenntnisse vor oder gibt es so eine Art wie bei der Gasspeichermenge, eine Art Gesamtmenge für die Flughäfen, die Sie uns mitteilen können, wie das an deutschen Flughäfen aussieht, wie viel Prozent Kerosin vorrätig ist? Können Sie uns da ein bisschen was zu erläutern, woher Ihre Erkenntnisse stammen und wie die aussehen?
Ja, gerne. Wir haben ja schon relativ früh zu Beginn der Krise gemeinsam mit den Partnerstaaten in der Internationalen Energieagentur aus der strategischen Ölreserve erste Mengen freigegeben. Da in der Ölreserve sind eben verschiedene Ölarten, darunter dann auch Jetfuel, Kerosin. Damals haben wir 2,6 Millionen Tonnen Öl freigegeben und geben das nach und nach jetzt in den Markt und sehen, dass das auch nicht alles sofort abgenommen wird. Das ist eine Erkenntnis, auf die wir stützen können, dass eben die Versorgungslage noch so ist, dass wir von einer sicheren Versorgung ausgehen können. Und außerdem der Erdölbevorratungsverband hat aktuell rund weitere 1 Million Tonnen Kerosin gelagert. Das ist also auch noch eine beträchtliche Menge, die sicherstellt, dass, falls der Bedarf entsteht, aus diesen Vorräten dann weiter geschöpft werden könnte.
Wie lange reichen die Vorräte?
Das ist natürlich schwer abzuschätzen und kommt dann auf die konkreten Einschränkungen an. Da würde ich jetzt ungern eine konkrete Zahl nennen.
Herr Jessen?
Ja, Frage an Herrn Müller. Das Regierungshandeln ist ja in gewisser Dimension auch kerosinabhängig. Ist für die Flugbereitschaft der Bundeswehr, die ja für Auslandsflüge und überhaupt Luftwaffenflüge, die der Sicherheit dienen, gibt es da eine gesonderte Kerosinversorgung, ein eigenes Depot oder hängen Sie da am allgemeinen Markt?
Die Treibstoffversorgung der Streitkräfte, speziell was Flugbenzin angeht, geht normalerweise über zwei Wege. Einmal über das NATO-Pipeline-System und einmal über ganz normal beschaffte Kerosinbestände, die aber auch dann selber eingelagert werden. Und die Versorgungslage und der Flugbetrieb und der operative Betrieb der Bundeswehr ist hier in keinster Weise beeinträchtigt.
Gilt das auch für die Flugbereitschaft? Und wenn Sie sagen, in keinster Weise beeinträchtigt, wie weit reichen die Vorräte? Angenommen, es gäbe tatsächlich relevante Kerosin- oder Mängel bei Kerosinimporten, was ja nicht ausgeschlossen ist. Also für wie lange reichen die Vorräte?
Sie wissen, dass wir, wenn wir über die Streitkräfte reden, nie über Vorräte, weder was Munition noch was Betriebsstoffe angeht, reden. Die Flugbereitschaft ist ja am Flugplatz Köln-Bonn stationiert. Das heißt, soweit ich weiß, greifen wir dort auf die ganz normalen Vorräte zurück, haben natürlich jederzeit die Möglichkeit, auf Militärflugplätze auszuweichen und dort aus eigenen oder aus anderen Beständen, zum Beispiel NATO-Pipeline-Systemen, zu bedienen. Dann ist es dazu noch so, dass die Flüge der Flugbereitschaft ja über eigene Planungszellen besonders vorbereitet werden, wo in der Regel nicht nur in der jetzigen Situation, sondern immer geschaut wird, habe ich alles vor Ort, um den Flugbetrieb politisch-parlamentarisch, aber auch rein militärisch, haben wir ja auch rein militärische Flüge, immer sicherzustellen. Also egal, wo ich lande, habe ich dort alles, um wieder sauber wegzukommen. Das wird durch diese Planungszellen immer sichergestellt und vorab sehr intensiv geprüft.
Herr Güle.
Ja, nochmal eine Frage ans Wirtschaftsministerium. Und zwar hatten Sie ja gerade schön dargestellt, Herr Wenzel, was die Vorräte betrifft. 2,6 Millionen Tonnen freigegeben, die dann nach und nach in den Markt gegeben. Mich würde da schon nochmal interessieren, weil Sie gesagt haben, die Versorgungssicherheit ist derzeit weiterhin gewährleistet. Und da ist das entscheidende Wörtchen ja derzeit. Wenn Sie die Planung über die Zahlen haben, dann müssten Sie ja eigentlich auch eine Planung darüber haben, wie lange das denn sozusagen dann vorrätig wäre, wie lange das reicht.
Ja, Sie kennen das, es geht dann ein bisschen in den spekulativen Bereich, welche Störungen treten tatsächlich auf. Wir sehen eben jetzt vor allem die Markteffekte und die Preiseffekte und wir bekommen unsere Importe weiter und wir haben 50% des Bedarfs, den wir mit eigenen Raffinerien decken. Und dann kann man ja an all diesen Hebeln etwas verändern in einem hypothetischen Szenario und daraus dann irgendwelche Ableitungen ziehen. Aber das ist ein Spiel, das wir von dieser Stelle, wie Sie ja wissen, ungern machen.
Weitere Fragen zu diesem Komplex, die sehe ich nicht. Dazu nochmal? Iran im weitesten Sinne. Dann gehen wir mal zu Iran im weitesten Sinne über. Bitte.
Es geht an das Bundesinnenministerium. Herr Kaminski, 7 Bundesländer haben inzwischen einen Abschiebestopp für iranische Ausreisepflichtige erlassen. Plant der Bund eine generelles Ausreise, eine Empfehlung, Ausreisen jetzt auszusetzen in der Lage? Wie gehen Sie da vor?
Sie hatten es ja gerade selbst schon gesagt, Länder haben so einen Abschiebestopp erlassen. Dementsprechend ist das auch eine Ländersache.
Aber der Bund könnte schon darauf dringen, dass die anderen das auch machen.
Kann ich Ihnen jetzt weiteres nichts dazu sagen.
Dann neues Thema, Herr Jung.
Ja, auch an Herrn Kaminski, gegebenenfalls an Herrn Mayer zum Thema Palantir. Da wurde am Wochenende ein sogenanntes Manifest von Palantir auf X veröffentlicht. Haben Sie dazu zunächst mal einen grundsätzlichen Kommentar?
Ist bekannt, aber keinen weiteren Kommentar dazu.
Na ja, gut. Dann vielleicht mal an Herrn Mayer, weil die Bundesregierung ja auch Projekte mit Palantir plant, beziehungsweise sich mit Palantir-Vertretern trifft. In dem Manifest heißt es unter anderem, die Nachkriegskastration Deutschlands und Japans muss aufgehoben werden. Das wäre ja eine völlig grundsätzlich andere Ausrichtung der Bundesrepublik Deutschland. Wie bewerten Sie diesen Teil des Manifests von Palantir?
Ich bewerte keine Manifeste, was auch immer das sein soll, eines Unternehmens. Das ist nicht meine Aufgabe.
Naja, aber Palantir ist das wichtigste oder größte Sicherheits- oder digitale Sicherheitsunternehmen der Welt aus Amerika. Gut, Kollege Steiner weiß es besser, aber es ist ein bedeutendes Sicherheitsunternehmen. Und die Bundesregierung, deutsche Bundesländer möchten mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten.
Wenn Herr Mayer offenbar nicht gewillt ist, mehr dazu zu sagen, brauchen Sie es jetzt auch nicht nochmal zu erläutern. Also, Herr Mayer.
Also ich kommentiere keine Manifeste von Unternehmen. Das also ist nicht Aufgabe der Bundesregierung und auch nicht meine.
Weitere Fragen dazu? Dann habe ich als nächstes auf der Liste, da hatte Frau Schmidt-Roschmann noch mal eine Frage. Bitte?
Ja, vielen Dank. Das wäre Frage Nummer 2 ans Auswärtige Amt. Organisationen haben mitgeteilt, dass der Sohn des Schahs diese Woche zu politischen Gesprächen in Berlin sei. Ist Ihnen das bekannt und was ist da geplant? Vielen Dank.
Das müsste ich Ihnen gegebenenfalls nachreichen, was dazu bekannt ist. Ich habe Ihnen jedenfalls für den Außenminister hier keine Gespräche anzukündigen.
Dann neue Frage, neues Thema, Herr Warwick.
Das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung hat letzte Woche die Erklärung zur strategischen Partnerschaft zwischen Deutschland und der Ukraine veröffentlicht. Darin verpflichtet sich die Bundesregierung unter Punkt 2.3 mit deutscher Förderung bezahlbaren sozialen Wohnraum und kommunale Wohnungsbaugesellschaften in der Ukraine aufzubauen. Gleichzeitig fehlen in Deutschland laut sozialem Wohnmonitor 2026 rund 1,4 Millionen bezahlbare Wohnungen. Da würde mich interessieren, wie erklärt denn die Bundesregierung den Menschen in Deutschland, dass sie sozialen Wohnungsbau in der Ukraine finanziert, obwohl sie die Wohnungsnot im eigenen Land nicht in den Griff bekommt und auch ihr selbst gestecktes Ziel von 100.000 öffentlich geförderten Wohnungen pro Jahr weiterhin klar verfehlt? Herr Mayer, wenn Sie mir das kurz darlegen könnten.
Ja, ich würde das BMWSB bitten, vielleicht gleich nochmal einen Einblick zu geben in das, was wir tun, um den Wohnungsbau in Deutschland und insbesondere auch den sozialen Wohnungsbau in Deutschland zu stärken, den wir ja massiv ausbauen. Ich will aber grundsätzlich auf den Widerspruch, den Sie hier versuchen aufzumachen, würde ich schon reagieren, weil wir selbstverständlich hier in Deutschland massiv investieren in den Wohnungsbau und das in keinster Weise strategische Entscheidungen, die wir treffen, eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Ukraine, die ein wichtiger Partner für uns ist und in vielen Bereichen sehr, sehr intensiv mit uns zusammenarbeitet, einen Widerspruch zwischen dem, was wir hier in Deutschland tun und gleichzeitig trotzdem mit strategischen Partnern, nicht nur mit der Ukraine, sondern überall auf der Welt zusammenzuarbeiten. Diesen Widerspruch weise ich zurück und würde das BMWSB bitten, nochmal darzustellen, was wir in diesem Bereich in Deutschland tun.
Gerne kann ich das machen. Sie haben ja mitbekommen, dass wir in der sozialen Wohnraumförderung stetig steigende Mittel haben. Wir haben dieses Jahr 4 Milliarden Euro allein bundesseitig. Die werden von den Ländern immer kofinanziert, sodass meistens die doppelte Menge zur Verfügung steht. Die Mittel werden wir auch in den kommenden Jahren ausbauen, bis auf 5,5 Milliarden bis 2029. Das wird auch 2028 schon der Fall sein, sodass die Mittel quasi immer weiter steigen und immer mehr Mittel zur Verfügung stehen, um eben sozialen Wohnungsbau zu ermöglichen. Wir werden in Kürze auch die Zahlen noch mal vorstellen. Die sind in den letzten Jahren sukzessive gestiegen. Letztes Jahr waren es über 62.000 Wohneinheiten, die wir gefördert haben. Das ist natürlich, wir wissen das auch, noch nicht ganz das, wo man hin möchte. Aber wir sind eben auf einem guten Weg, durch diese Rekordmittel, die wir reingeben, da mehr zu fördern. Und diese 100.000, die Sie genannt haben, das war ein Ziel der letzten Bundesregierung. Ich spreche für die aktuelle Bundesregierung. Wir haben jetzt kein festes Ziel ausgegeben. Das schon mal dazu.
Zusatz? Anschließend heißt es dann der Vereinbarung weiter, dabei sollte für deutsche Unternehmen das Potenzial für künftige Investitionen in der Ukraine freigesetzt werden. Das klingt jetzt so, als würden mit deutschen Unternehmen faktisch der Markteintritt deutscher Bau- und Wohnungsunternehmen in der Ukraine subventioniert werden. Das führt mich dann zur Frage, welche Unternehmen bzw. Verbände waren denn in der Ausgestaltung dieses Punktes 2.3 eingebunden und gab es hierzu im Vorlauf Gespräche mit dem Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen oder auch der Bauindustrie?
Das kann ich Ihnen ad hoc nicht beantworten. Wäre vielleicht auch was für eine klassische schriftliche Frage, die man mal stellen könnte, weil also das jetzt hier aus der Lameng zu beantworten, glaube ich, erwarten Sie auch nicht. Trotzdem will ich noch mal sagen, eine strategische Partnerschaft mit der Ukraine liegt in unserem ureigensten nationalen Interesse. Und deshalb haben wir wirklich sehr, sehr intensiv an dieser strategischen Partnerschaft gearbeitet. Die Ukraine führt ja nicht nur einen Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg, den Russland unvermehrt fortsetzt. Sie tun das sicherlich, um ihr eigenes Land zu schützen, aber natürlich hat das auch etwas mit unserer Sicherheit hier in Europa zu tun. Und deshalb nochmal, eine vertiefte strategische Partnerschaft mit der Ukraine liegt absolut in unserem Interesse, nicht nur dieser Bundesregierung, sondern unserem gesamten Land.
Herr Ratz hatte ich gesehen, ne?
Ja, danke schön. Frage ans Wirtschaftsministerium, bitte. Es geht um die Privatisierung der Gazprom-Tochter Sefe. Da wurde jetzt eine Kapitalerhöhung angekündigt. Wie steht die Bundesregierung dazu? Wäre die Bundesregierung bereit, ihren Anteil zu verringern, um die Privatisierung zu forcieren?
Jetzt habe ich ein Mikro. Danke, wir haben den Presseartikel oder das Interview da zur Kenntnis genommen. Das würde ich wie üblich nicht kommentieren. Ich kann noch mal grundsätzlich einordnen, dass es ja für die Sefe einen Privatisierungsprozess geben wird und das auch aufgrund der beihilferechtlichen Vorgaben der Europäischen Kommission ganz klar ist. In diesem Reprivatisierungsprozess muss die Versorgungssicherheit Deutschlands und Europas natürlich berücksichtigt werden. Und da gibt es ganz verschiedene Optionen, die wir ergebnisoffen prüfen. Da gibt es heute noch kein Ergebnis, das ich Ihnen mitteilen kann.
Nachfrage, kann man damit noch in diesem Jahr rechnen, dass der Prozess eingeleitet wird?
Da ist mir kein Zeitplan bekannt, tut mir leid.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann auf der rechten Seite, Herr Kollege.
Eine Frage an Herrn Mayer. Vergangene Woche war ja im Plenum im Bundestag, da wurden nur sehr wenige Gesetzentwürfe beraten. Hakt es da an der regierungsinternen Abstimmung oder hat das andere Gründe?
Das kann ich mit Blick auf die letzte Sitzungswoche jetzt im Einzelnen nicht beurteilen. Was ich aber sehr klar machen kann, ist, dass wir ein sehr, sehr dichtes Programm haben, auch was die nächsten Kabinettssitzungen angeht. Sie wissen, dass wir eine große Reform der gesetzlichen Krankenversicherung sehr zeitnah beschließen wollen. Wir haben die Beschlüsse des Koalitionsausschusses innerhalb von weniger Stunden umgesetzt, sodass der Bundestag direkt dann auch über Entlastungsmaßnahmen für Bürgerinnen und Bürger dann auch entscheiden kann und wir auch sehr schnell zu einer Veröffentlichung im Gesetzblatt und dann auch zu einer Umsetzung kommen. Wir haben einen sehr, sehr ambitionierten Zeitplan und Fahrplan auch bis zum Sommer. Insofern kann ich das nicht erkennen, nein.
Dann nächste Frage, neues Thema, Herr Vollrath.
Ja, ich habe eine Frage ans Bundesgesundheitsministerium. Die Reform des Gesundheitswesens ist ja noch vorbehaltlich in der Abstimmung im Kabinett. Aber grundsätzlich ist in den Plänen der Ministerin angedacht, das deutsch-türkische Abkommen von 1964 über soziale Sicherheit zur Disposition zu stellen, das ja beinhaltet, dass türkische Angehörige von hier lebenden und arbeitenden Sozialversicherungspflichtigen dort mitversichert sind. Da gehen ja pro Jahr einige Millionen immer rüber. Wäre das ein mögliches Einsparpotenzial?
Da muss ich jetzt gestehen, ich habe mir zu mehreren Punkten was aufgeschrieben. Dazu jetzt just nichts. Da müsste ich mich mal intern schlau machen, müsste ich nachreichen.
Dann vermerken wir das mal als Nachreichung. Dann neues Thema, Herr Güle.
Ja, sorry, nochmal altes Thema. Eigentlich muss nochmal ganz kurz zum Iran zurück.
Mache ich ungern, aber...
Ja, sorry. Und zwar hatte Herr Müller gestern, der Minister, ja im Bericht aus Berlin gesagt, eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr an der Hormuz-Mission könne nicht vonstatten gehen ohne die USA, vor allen Dingen wegen des Lagebilds, das sonst fehlen würde. Jetzt hatte Trump hier selbst am Wochenende auch nochmal komplett geätzt über die NATO und gesagt, jetzt wo, wenn da Frieden ist, und die NATO da sich an irgendwas beteiligen soll, die sollen wegbleiben, hatte er gepostet. Und dann hatte der Minister aber gesagt, es werden unterschiedliche Operationen durchgespielt, geplant. Wäre es irgendwie denkbar, dass so eine Hormuz-Mission ohne eine Beteiligung der USA überhaupt funktionieren könnte?
Ich glaube, der Minister hat gestern ja schon sehr deutlich dargestellt, aus welchen Gründen er das so sieht. Und dem habe ich auch gar nichts weiter hinzuzufügen. Die Abstimmungen für solche Operationen sind komplex, für solche mögliche Operationen sind komplex. Wer da welchen Chair dran hält und welche Fähigkeiten einbringt. Ich glaube, wir sollten erst mal abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Ausführungen des US-Präsidenten kommentieren wir grundsätzlich, das wissen Sie. Und deswegen lassen Sie mich nicht spekulieren, was wäre oder mit wem oder ohne wem, sondern einfach, wir warten mal den Planungsprozess ab. Und die Gründe, warum diese Fähigkeiten wichtig wären, hat der Minister gestern Abend erläutert.
Dann wechseln wir wieder das Thema, Frau Kollegin.
Ja, ich würde gerne noch mal an BMI und so ein bisschen auch AA gerichtet fragen. Herr Dobrindt hat vorhin erzählt, dass man sich bei beispielsweise digitalen Ermittlungsbefugnissen jetzt relativ gut geeinigt habe. Ich frage mich, was mit den anderen sicherheitsrelevanten Gesetzen ist. BND-Novelle zum Beispiel, Bundespolizeigesetz, Cyber Resilience Act.
Ich fasse jetzt hier keine ganz konkrete Frage auf, sondern kann Ihnen sagen, dass die alle auf dem Weg sind und die Abstimmung dazu in der Regierung stattfinden.
Also ich hätte es gerne noch konkreter, wenn es geht, nämlich wann kommt es denn? Dobrindt hatte zum Beispiel gesagt, dass am 29. April, glaube ich, die Ermittlungsbefugnisse im Kabinett landen. Wie sieht es denn bei den drei benannten anderen aus?
Ich glaube, die drei anderen, die Sie genannt haben, ist davon eins
in der Zuständigkeit. BND-Novelle ist ja BMI und AA, wenn ich richtig informiert bin. Dobrindt hatte zumindest oft was zur BND-Novelle gesagt auch.
Ja, da liegt die Zuständigkeit auf jeden Fall nicht im BMI.
Für die BND-Novelle liegt sie wahrscheinlich am ehesten im Kanzleramt. Und auch da kann ich aber nur darauf hinweisen, das ist die Reform des BND ist uns sehr, sehr wichtig, weil sich die Sicherheitslage einfach massiv verändert hat und wir deshalb wirklich auch tiefgreifende Veränderungen hier vornehmen wollen, um unser Land sicher zu machen, sicherer zu machen. Diese Gespräche darüber sind laufen seit einiger Zeit. Ein konkretes Datum kann ich hier an der Stelle nicht nennen, aber sie laufen sehr, sehr intensiv und auch sehr gut.
Okay, und dann noch Bundespolizeigesetz. Da gab es die erste Lesung ja schon, die recht kontrovers war.
Genau, das ist im parlamentarischen Verfahren.
Okay, also noch nichts Konkreteres bekannt. Und Cyber Resilience Act?
Dazu kann ich Ihnen tatsächlich jetzt in dem Moment nicht sagen.
Okay, danke schön.
Dann habe ich als nächstes auf meiner Liste Herrn Steiner noch. Ist das davor?
Dieses ja. Hier, genau. Und dafür bräuchte ich einmal das Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Ja, wenn ich frage, denkt sich Herr Lenz wahrscheinlich auch schon grob, worum es gehen wird. Heute wurde die Bestandsaufnahme der Kommission für einen besseren, ich sag mal, Kinder- und Jugendmedienschutz, um es etwas vereinfacht zu formulieren, vorgelegt. Darin gibt es deutliche, klare Zweifel daran, dass eine starre Social-Media-Altersgrenze rechtlich möglich und auch ansonsten empfehlenswert wäre. Wie schaut denn Ihre Ministerin jetzt aktuell darauf und vielleicht weiten wir dann das Spektrum dann auch noch, vielleicht will das Digitalministerium dann auch noch dazu sagen, was es davon denn hält.
Ja, vielen Dank für die Frage. So wie Sie gesagt haben, ich habe vielleicht eine Ahnung, was Sie fragen, haben Sie wahrscheinlich eine Ahnung, was ich antworte.
Sie könnten uns ja überraschen.
Es ist ja tatsächlich eine Bestandsaufnahme gewesen. So haben wir ja auch versucht, das anzukündigen, eben bewusst ohne eine klare Empfehlung. Die Empfehlungen kommen dann vor der Sommerpause noch. Das hat die Ministerin ja auch noch mal dargestellt. Und die warten wir ab. Und dann wird es klare Entscheidungen dazu geben.
Dann wollen wir das BMBFS vielleicht erstmal rauslassen. Dann stelle ich nur eine Nachfrage ans BMBFSFSJ. Die Bestandsaufnahme hat schon sehr klare Punkte da drin, was europarechtlich möglich ist und was nicht möglich ist. Also da würde ich gerne wissen, das Vorhaben einer nationalen Altersgrenze, ist das aus Ihrer Sicht jetzt vom Tisch?
Also auch da hat die Ministerin ja immer gesagt, am liebsten eine europäische Lösung. Und wenn das nicht möglich ist, dann eventuell auch eine nationale Lösung. Aber auch da warten wir eben ab, was dann an konkreten Vorschlägen kommt von der Kommission.
Weitere Fragen dazu oder Frageversuche? Herr Buchsteiner, neues Thema.
Frage an BMI und BMF zum Thema Entlastungsprämie. Die Berichterstattung am Wochenende in den letzten Tagen war ja etwas unübersichtlich, auch wegen der Änderungen, die da bei der Beamtenversorgung noch zu machen sind. Meine Frage wäre, in welchem Verfahren wird jetzt geklärt, ob Bundesbeschäftigte die Entlastungsprämie bekommen, ausdrücklich auch Tarifbeschäftigte und Leute in der A-Besoldung, wäre meine Frage, und wie die jeweiligen Minister zu dieser Frage stehen.
Also ich würde mal in die Federführung des BMI zunächst verweisen.
Also, okay. Wir haben uns letzte Woche hier, glaube ich, dazu geäußert, zu dieser Entlastungsprämie. Und das ist noch in der Abstimmung, ja.
Aber es muss ja flankieren zu dem Gesetzentwurf, der jetzt konkret im Bundestag vorliegt, schon noch eine Klärung in einem Gesetz geben, oder nicht?
Ich kann Ihnen tatsächlich, wie gesagt, das wird nicht vom BMI entschieden. Also das ist, wird innerhalb der Regierung und der Koalition geklärt.
Wenn Sie die Nachfrage erlauben, es geht dann gar nicht durchs Kabinett? Oder
Herr Mayer, vielleicht? Wer entscheidet das? Die Entlastungsprämie, vielleicht ganz grundsätzlich, wird am Ende ja zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern ausgehandelt. So wäre es ja auch in diesem Fall. Ja. Und die politische Abstimmung darüber, wie wir hier für die Bundesebene verfahren werden, die läuft in der Tat. Ja.
Steiner dazu?
Ja, Herr Mayer, jetzt irritieren Sie mich so ein bisschen, denn da würde ich dann doch ganz gerne verstehen. Also der Bundeskanzler erwartet von privaten Unternehmen, dass die die Entlastungsprämie zahlen. Ob die Bundesregierung eine Entlastungsprämie zahlt, ist offen.
Ich habe ja gerade mal darauf hingewiesen, dass die Gespräche darüber innerhalb der Bundesregierung laufen. Genauso wie übrigens ja das gesamte Vorhaben derzeit noch im Bundestag auch beraten wird. Nochmal, wir werden dann zu gegebener Zeit, wenn eine Entscheidung feststeht, das dann auch sagen können.
Das heißt, es gibt kein klares Commitment seitens der Bundesregierung dafür, dass die Bundesbeamten und die im öffentlichen Dienst in der Bundesverwaltung tätigen, eine Entlastungsprämie, soweit denn dieses Gesetzgebungsverfahren denn vervollständigt würde, dass dieses dann auch tatsächlich stattfindet?
Es gibt ein klares Commitment auf das Verfahren und das heißt, wir sprechen zunächst innerhalb der Bundesregierung und verkünden es dann, wenn wir diese Gespräche abgeschlossen haben.
Weitere Fragen dazu? Dann hat der Vollrat noch eine Frage, neues Thema.
Ja, ins Finanzministerium. Minister Klingbeil hat jetzt gerade teilgenommen an einem Treffen zur Verteidigung der Demokratie in Spanien oder Katalonien. Und das wurde unter anderem vom offiziellen Social-Media-Kanal Ihres Hauses begleitet. Und da wäre meine Frage, was denn der Kampf gegen Rechtspopulismus und nationalkonservative Regierung mit den Aufgaben des Bundesfinanzministeriums zu tun hat?
Also ich glaube, man muss das unterscheiden. Es gab am Wochenende zwei Veranstaltungen. An der einen hat Herr Klingbeil in seiner Funktion als Vizekanzler teilgenommen. Das ist die wir am Freitag hier auch angekündigt haben. Und es gab eine zweite Veranstaltung, in der hat er in seiner Funktion als SPD-Co-Vorsitzender teilgenommen. Und in dieser Trennung muss man dann auch die weitere Begleitung auch auf den Social-Media-Kanälen betrachten.
Aber kurze Nachfrage, ich beziehe mich ausdrücklich auf diese, an die er in seiner Funktion als Inhaber des nicht offiziellen Amtes Vizekanzler teilgenommen hat, ein Treffen von Staats- und Regierungschefs, sozialistischen Staats- und Regierungschefs, wie es hieß. Also es hat ja einen parteipolitischen Einschlag. Und da ging es um den Kampf gegen Rechtspopulismus und das wurde auf Ihrem Social-Media-Kanal auch entsprechend mit einem Statement begleitet.
Na, es ging ja insgesamt in diesem Treffen um die internationale Weltordnung, um verlässliche Zusammenarbeit zwischen Staaten. Und in diesem Zusammenhang sind verschiedene Entwicklungen besprochen worden. Aber nochmal ganz klar, Herr Klingbeil hat an dieser einen der beiden Veranstaltungen in seiner Rolle als Vizekanzler teilgenommen. Und dementsprechend haben wir das auch begleitet.
Ich nehme Sie wieder auf die Liste. Herr Ziedler, dazu?
Auch eine Frage ans Nachfrage ans BMF und auch eine Frage noch ans BMVG. In dem Zusammenhang, haben wir gerade betont, dass es zwei unterschiedliche Veranstaltungen, einmal als Parteivorsitzender, einmal als Vizekanzler. Wie wird es denn generell gehandhabt in solchen Fällen? Weil ich nehme an, dass dass Herr Klingbeil mit seiner Delegation dort mit der Flugbereitschaft der Bundeswehr hingeflogen ist. Wie wird denn in solchen Fällen abgerechnet generell und wie ist in diesem Fall das erfolgt?
Also für diesen Fall kann ich klar sagen, dass Herr Klingbeil nicht mit der Flugbereitschaft geflogen ist und die Flugkosten durch die SPD getragen worden sind. Im Übrigen, allgemein bin ich jetzt im Detail ehrlich gesagt auch nicht bewandert, aber es gibt durchaus bei Reisen, in denen Rollen oder Termine in verschiedenen Rollen wahrgenommen wird, auch umfangreiche Möglichkeiten, das zu verrechnen. Ich weiß nicht, ob der Kollege Müller das noch konkreter machen kann.
Nur ganz allgemein, die Anforderungsberechtigten, so heißen die formell, die die Flüge anfordern können, sind in den Vorschriften Flugbereitschaft ganz genau genannt. Das sind nur als ausschnittartig natürlich Bundespräsident und Bundeskanzler und natürlich die Minister, aber auch Fraktionsvorsitzende gehören dazu. Und dann sind diese auch dafür verantwortlich, erstens zur jeweiligen Reise zu sprechen, was damit gerade geschehen ist, aber auch dafür zu sorgen, dass die Bedingungen für die Nutzung dieser Reise gemäß der Vorschriftenlage erfüllt sind. So ist der allgemeine Regelungsstand. Einen Nachtrag habe ich noch für Herrn Jessen, weil ich mich noch mal gerade informiert habe. Ich habe gesagt, dass die Flugbereitschaft in Köln die Kapazitäten vom Flugplatz nutzt. Das ist richtig. Wir haben aber vor Ort noch eigene Lager und Betankungsmöglichkeiten, die wir parallel nutzen, einfach nur der Vollständigkeit halber. Also da werden auch Reserven geschaffen, die dann verfügbar sind.
Aber wir hatten dann Vorrat noch mal zu dem Thema Wochenende und Vizekanzler Klingbeil, ne?
Genau, da würde mich dann die Position des stellvertretenden Regierungssprechers noch mal interessieren, ob sich der Kanzler da mitgenommen fühlt, wenn Herr Klingbeil als Vizekanzler linksgerichtete Regierungen vertritt.
Ja, da war jetzt ein bisschen eine Prämisse in der Frage. Ja, so ist in Ordnung, aber die mache ich mir jetzt nicht zu eigen. Ich kann zu der Konferenz, die ja von der spanischen Regierung initiiert wurde, kann ich sagen, dass diese Teilnahme wie bei Auslandsreisen der Bundesminister üblich auch in Abstimmung mit dem Bundeskanzleramt erfolgt ist.
Dann sehe ich noch eine Frage von Herrn Warbeck. Neues Thema, ne?
Neues Thema. Der Chefkorrespondent des Wall Street Journal, Bojan Panczewski, hat in der Landsendung vom 17. April mit Verweis auf umfangreiche Recherchen erklärt, der damalige Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee und heutige Botschafter in London, Valery Saluschny, habe die Zerstörung von Nord Stream in Auftrag gegeben. Und laut ihm und dessen Berater hätte Präsident Zelensky dafür zumindest vorerst grünes Licht gegeben. Da würde mich interessieren, was ist dazu denn der aktuelle und belastbare Kenntnisstand des Kanzlers? Waren die oberste Militärführung der Ukraine und der ukrainische Präsident in die Anschläge gegen die Zivilinfrastruktur Nord Stream involviert? Ja oder nein?
Die Ermittlungen dazu, zu dem gesamten Sachverhalt, laufen ja. Und Sie wissen ja, dass die Justiz hier in Deutschland unabhängig agiert. Dementsprechend kommentieren wir das nicht weiter.
Wenn wir gerade bei der deutschen Justiz sind, die deutsche Bundesanwaltschaft hat ja Haftbefehle wegen der Zerstörung von Nord Stream, ein Projekt, in welches deutsche Konzerne rund 5 Milliarden Euro investiert hatten, gegen 6 Ukrainer ausgestellt, alle mit engen Verbindungen zu staatlichen Stellen. 4 von diesen sind flüchtig, die 2 Festgenommenen sind ukrainische Offiziere. Da würde mich noch interessieren, hat der Kanzler denn bei seinem letzten Treffen mit Zelensky am 14. April diese Thematik angesprochen? Und wenn nein, wieso nicht?
Zu internen Gesprächen würde ich hier grundsätzlich nichts mitteilen. Das soll nichts darüber sagen, ob etwas angesprochen wurde oder nicht. Und nochmal zum weiteren Verfahren würde ich auf die Ermittlungsbehörden verweisen.
Neues Thema noch, Herr Güller war auch noch drauf, Herr Fechtner, Herr Jessen. Herr Güller.
Ich wollte nochmal zur BAföG-Reform nachfragen. Und zwar sollte das vergangene Woche ja den Plänen der Koalition zufolge eigentlich im Bundestag, genau die Frage betrifft das Wissenschaftsministerium und das Finanzministerium. Und wenn Sie sich nicht einig werden, vielleicht nochmal Herr Mayer. Und zwar sollte das Wissenschaftsministerium da ja vergangene Woche den Entwurf in das parlamentarische Verfahren überleiten. Das ist nicht passiert, weil es bei der Erhöhung der Regelsätze, wenn man den Berichten sozusagen da glauben kann, Streitigkeiten gibt zwischen dem Finanzministerium und dem Wissenschaftsministerium. Können Sie uns da einmal auf den Stand bringen, ob Sie noch an dem Zeitplan festhalten, dass die BAföG-Reform mit der Erhöhung der Regelsätze Anfang August dann in Kraft treten soll und woran es da aktuell hakt?
Genau, ich kann fürs BMFTR sagen, dass die Belange der jungen Menschen in Studium und schulischer Ausbildung unserem Haus ein großes Anliegen sind. Das BMFTR Das BMFTR hat unmittelbar nach Beginn der neuen Legislaturperiode Arbeiten für die Erstellung eines Referentenentwurfs für ein 30. BAföG-Änderungsgesetz aufgenommen und am 01.01.2026 vorgelegt, um den Koalitionsvertrag umzusetzen, und stand hierzu mit allen Beteiligten im Austausch. Diesen Abstimmungen können wir nicht vorwegreifen.
Aber halten Sie an der Erhöhung der Regelsätze fest, und wie soll das passieren?
Wie gesagt, die Abstimmungen dazu laufen noch. Diesen Abstimmungen können wir nicht vorweggreifen.
Vielleicht darf ich einen Punkt ergänzen. Also, weil Sie gerade in Ihrer Frage von Streitigkeiten gesprochen haben, ich bin schon der Überzeugung, dass wir hier zwischen allen Häusern sehr gut und konstruktiv zusammenarbeiten. Ich glaube, dass die Herausforderungen, die haushalterischen Herausforderungen bekannt sind. Dem sind sich auch alle bewusst, und auch vor diesem Hintergrund führen wir Gespräche. Nochmal ganz klar, das sind, wie der Kollege es gesagt hat, die üblichen Abstimmungen zwischen den Ressorts und keine Streitigkeiten.
Aber wenn Sie schon, dann würde ich da ganz gerne nochmal nachfragen. Und zwar fordert das Wissenschaftsministerium ja, dass die Erhöhung der Regelsätze komplett aus dem Finanzministerium bezahlt werden. Wie sieht das Finanzministerium das?
Naja, wie der Kollege gesagt hat, das sind interne Abstimmungen. Die führen wir kollegial und vertrauensvoll, und wir greifen denen hier nicht vor.
Ich setze Sie wieder auf die Liste, Herr Gülle. Aber jetzt ist erstmal Frau Schmidt-Brauschmann dran.
Ja, Entschuldigung, in dem Zusammenhang wurde ja auch eine Wohnkostenpauschale für den kommenden Herbst, eine Erhöhung dazu in Aussicht gestellt. Bleibt das dabei?
Also ich kann mich fürs BMFTR nur noch mal wiederholen, dass die Belange der jungen Menschen in Studium und schulischer Ausbildung unserem Haus ein großes Anliegen sind. Wie bereits gesagt, die Abstimmungen dazu laufen noch, dem kann ich nicht vorgreifen.
Dann Herr Güller.
Ja, nochmal die Frage ans Finanzministerium, ob Sie auch an dem Zeitplan Anfang August weiterhin festhalten, oder an Herrn Mayer?
Also ich würde auf das nochmal verweisen, was der ja in der Federführung auch zuständige Kollege gesagt hat.
Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab, und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Dann Herr Fechner.
Ja, zu den Parlamentswahlen in Bulgarien. Die Frage an den Regierungssprecher oder das AA. Wie bewerten Sie den Wahlausgang, insbesondere eben mit Blick auf die eher prorussische Haltung des Wahlsiegers?
Ich kann mich dazu gerne äußern. Wir haben natürlich die ersten Ergebnisse zur Kenntnis genommen. Wie immer kommentieren wir die inneren Angelegenheiten unserer engeren EU oder unserer engen EU-Partner jetzt nicht en Detail, was diesen Wahlausgang angeht. Wir hoffen aber, dass in Sofia schnell eine stabile Regierung gebildet werden kann. Denn in schwierigen Zeiten brauchen wir in der Europäischen Union verlässliche Partner für diese zahlreichen Herausforderungen, die wir gemeinsam anzugehen haben. Und in diesem Sinne sehen wir dann auch der Regierungsbildung in Bulgarien entgegen.
Dann noch die Nachfrage. Befürchten Sie denn, dass jetzt für die Ukraine-Hilfe und die EU-Sanktionen eben gegen Russland die nächste Blockade droht?
Ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt schlicht spekulativ. Deswegen würde ich darauf jetzt nicht weiter eingehen wollen, was wäre, wenn. Grundsätzlich gehen wir davon aus, dass wie eben in der Vergangenheit auch im Dialog mit allen unseren europäischen Partnern es möglich ist, weiter eine starke und geeinte europäische Position zu finden, eine starke NATO und eine verteidigungsfähige Ukraine sicherzustellen.
Herr Rieger.
Frage an Herrn Mayer. Warum hat der Bundeskanzler dem Wahlsieger in Bulgarien noch nicht gratuliert? In Ungarn letzte Woche ging das wesentlich schneller.
Da würde ich jetzt nicht allzu viel hineininterpretieren.
Also Sie gehen von einer gedeihlichen Zusammenarbeit auch in europapolitischen Fragen aus?
Ich würde mich dem anschließen, was das Auswärtige Amt gerade gesagt hat. Und es wird sicherlich dann, wenn Dinge dann auch feststehen, sicherlich auch eine Gratulation geben.
Dann neues Thema, Herr Jessen.
Nee, Bulgarien wäre auch mal
so,
Thema
okay.
Gewesen.
Dann ja, passt es ja. Ja. Aber hat sich erledigt.
Hat sich erledigt.
Ich sehe, Herr Ratz.
Weil die Ukraine-Hilfe eben gefallen ist, darf ich dazu kurz fragen, Herr Hinterseher. Morgen ist ja Treffen der Außenminister. Ist zu erwarten, dass dort eine Entscheidung dann fällt zu den 90 Milliarden und dem nächsten Sanktionspaket gegen Russland?
Also die Position haben wir ja wiederholt klar gemacht, dass wir davon ausgehen und darauf hinwirken, dass das schnellstmöglich erfolgt. Aber ich kann natürlich jetzt den Diskussionen morgen nicht vorgreifen.
Dann letzte Frage für heute, Herr Warwick.
Ist auch dasselbe Thema. Mich würde nur interessieren, ob Herr Mayer und Herr Hinterseher die Einschätzung des DTS-Kollegen, dass es sich bei dem siegreichen Kandidaten um einen prorussischen Kandidaten handelt, ob Sie die teilen.
Ich möchte überhaupt keine Einschätzung vornehmen, denn wir führen enge und vertrauensvolle Gespräche mit all unseren Partnern und werden in der Europäischen Union mit all den Partnern zusammenarbeiten. Jetzt gilt es erstmal, die Regierungsbildung in Bulgarien auch abzuwarten. Ich glaube, da steht noch ein Prozess bevor, dann die Positionierung der zukünftigen Regierung. Und auf Basis dieser Positionierung arbeiten wir dann natürlich auf Basis unserer eigenen Interessen mit europäischen Partnern immer eng und vertrauensvoll zusammen.
Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und fürs Kommen und schließe die Pressekonferenz.